Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Jetzt wieder auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk auf meinsportradio.de. Ja, wir haben leider letzte Woche nichts aufnehmen können, weil es dann doch zeitlich und gesundheitlich nicht gepasst hat. Die Kristall ist leider, wie ihr hört, auch wieder nicht dabei, da sie sich über diesen grandiosen 3:1-Sieg gegenüber Mainz und über unser endlich überkommenes Mainz-Trauma so sehr gefreut hat, dass sie heute wieder verhindert ist, nachdem wir 1:1 gegen die Hertha aus Berlin nicht gewinnen konnten. Ich habe dafür wenigstens einen Gast und den hört ihr gleich.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Die Aufnahme ab jetzt und es geht los. Hier ist wieder auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk auf meinsportradio.de. Und ich habe jetzt den Marc von der Hertha Base zu Gast. Hallo Marc.
Abend, Stefan.
Super. Wir haben uns ja schon im Bundesliga-Special unterhalten, dass du, und da hast du schon so ein bisschen Sorge gehabt vor dem Spiel. Leg uns nochmal klar, wie sehr du dich jetzt auf dieses Spiel, vor allem mit dem Europapokal vorher noch, auf dieses Spiel gefreut hast im Vorfeld.
Die Zahl beläuft sich circa auf 0%. Also, ich hatte ja, wie gesagt, im Vorgespräch oder bei meinem Sportradio auch gesagt, dass Darmstadt, sage ich schon, jetzt bin ich wegen Dirk Schuster hier komplett verwirrt. Nee, dass Augsburg so ein bisschen das Hertha der letzten Jahre ist und defensiv sehr kompakt steht und auch vorne wahnsinnig effizient ist und durch ihre schnellen Außen halt brilliert und das etwas ist, was mir durchaus Angst macht bei Hertha, die, wie du jetzt auch gesehen hast, wobei das wirklich das schlechteste Spiel seit Jahren war. Ja, also ich glaube, das waren jetzt alles so Sachen, die Hertha nicht unbedingt liegen. Augsburg war in einem absoluten Lauf. Jeder Spieler wusste, glaube ich, ziemlich genau, was er zu tun hat und tritt da mit breiter Brust auf. Und bei Hertha ist jeder Spieler mit sich selbst beschäftigt. Und deswegen hatte ich große Sorge vor der Partie, weil ich mir dachte, wenn Augsburg halt so effizient ist, wie sie es in den letzten Spielen waren, was sie ja dann letztendlich nicht waren, dann könnte es übel werden. Und es wäre ja auch so gekommen, wenn ihr eure Chancen genutzt hättet.
Oh ja, das ist vorher schon gesagt. Super effizient. Ich habe auch mal so Statistik angeschaut. Wir brauchen gar nicht so viele Chancen, wie wir immer meinen. Und im Bundesliga-Schnitt liegen wir, glaube ich, auf Platz 3 irgendwie von der Chancenverwertung. Nur die Top-Clubs vor uns. Gut, wenn wir gewonnen hätten, wären wir Top-Club mit Platz 4.
Das ist richtig. Aber wir haben euch ja davor bewahrt, ihr dürft jetzt einfach weiter unterm Radar laufen. Nichts zu danken.
Super, danke. Es ist ja auch während dem Spiel, da es ja keine Parallelbegegnung gegeben hat, die Tabelle mal eingeblendet worden, wo wir, nachdem das 1:0 gefallen ist, dann kamen gleich schon die ersten Europapokalgesänge aus dem Fanblog.
Hashtag keine Sau.
Genau, Hashtag keine Sau 2.
Ich kenn's ja. Ich würde es euch ja auch gönnen, gar keine Frage.
Ja gut, also Champions League muss es jetzt nicht unbedingt sein. Nehmen wir zwar auch gerne mit, aber ja, also.
Die 20 Millionen, die man bekommt, wenn man alleine in die Gruppenphase kommt, die würden dem FC Augsburg doch ganz gut tun, würde ich meinen.
Ja, man muss immer aufpassen, also wenn man jetzt so nach Köln oder sonst wo schaut, 20 Millionen ist jetzt schnell weg für eine Graupe.
Das ist richtig, ihr holt einfach Baba zurück für die 20 Millionen und dann hab das.
Ich weiß gar nicht, wo der ist, der war jetzt vorher bei Schalke mal zwischenzeitlich.
Ja, der ist jetzt wieder bei Chelsea, aber kommt dort gar nicht zum Einsatz und ich glaube, Schalke überlegt ihn jetzt wieder zu holen, weil er hat sich ja, glaube ich, der war ja bei Schalke auch gut, aber der hat sich dann, glaube ich, das Kreuzband gerissen und dann war er nur ausgeliehen und Schalke dachte sich, ja, dann nehmen wir jetzt wohl eher Abstand von der festen Verpflichtung.
Okay, na gut, es war damals ja auch noch Weinzierl bei Schalke, naja.
Das stimmt, ja.
Und Weinzierl hat jetzt auch irgendwie gar nichts, ist gar nicht unter die Haube gekommen jetzt.
Nee, ist aus diesem aus diesem Karussell komplett rausgeflogen, ja.
Ja, gut. Und wie ist jetzt deine Stimmung nach dem Spiel?
Ey, um ehrlich zu sein, nicht besser, sogar viel schlechter. Also ich habe das zusammen mit zwei Leuten von Hertha Base auch geguckt. Und ich habe mich beim Tor von Kalou überhaupt nicht gefreut. Also vielleicht zu 10% auch, weil man ja im Moment auch immer den Videoschiedsrichter erwartet, ob man sich freuen darf. Aber grundsätzlich fand ich dieses Spiel viel erschreckender, als mich dieser Punkt in irgendeiner Weise freuen kann. Also das war in allen Bereichen katastrophal und purer Absteigerfußball. Das muss man so ganz klar sagen, auch wenn es sich polemisch anhört. Hertha hat sich mit diesem Spiel offiziell im Abstiegskampf angemeldet. Mit einem Sieg hätten wir ja tatsächlich eher die obere Tabellenhälfte angegriffen. So haben wir jetzt quasi den Cut aufgemacht zwischen Platz, ich glaube, 10 und 12 oder 10 und 11 mit Hannover, die jetzt 22 Punkte haben, und Hertha hat mit Wolfsburg zusammen 18. Da hat sich jetzt die erste Lücke aufgetan. Und wir hätten dieses Spiel auf jeden Fall verlieren müssen. Da kommen wir natürlich noch zu, dass euer Torschütze eigentlich gar nicht mehr hätte auf dem Platz stehen dürfen, ist natürlich ein Punkt, aber dahinter darf man sich nicht verstecken, weil Hertha um diese Niederlage eigentlich gebettelt hat.
Ja. Und der Schiedsrichter war auch schon wieder so lala. Das Problem ist, ich habe jetzt auch die Wiederholung nicht gesehen von diesem vermeintlichen Kajubi-Foul.
Du hast es im Fernsehen gesehen? Ja, ich habe es im Fernsehen gesehen. Ich habe auch mittlerweile den Rasenfunk auch schon gehört. Okay. Die sind da auch einer Meinung, also da muss Kajubi auf jeden Fall vom Platz. Also er steigt Weiser so sehr in den Knöchel. Und wir dachten alle, Weiser hat sich jetzt schwer verletzt, weil er ist auch so vom Feld, als ob der, weiß ich nicht, also als ob das nun mal eine Verletzung wäre. Und was ich halt nicht verstehe, ist, dass eine Woche zuvor Wendell ein relativ ähnliches Foul begeht gegen Dortmund, kriegt dann die gelbe Karte wie Kajubi auch, aber da guckt sich der Videoschiedsrichter doch nochmal an und korrigiert. Und dasselbe auch schon mal bei Maxi Arnold, da wurde auch eine gelbe Karte in den Platzverweis umgetauscht. Das geht also, und ich verstehe überhaupt nicht, warum sich die Szene nicht einmal mehr angeguckt wurde. Also das kann mir mal wahrscheinlich wieder keiner erklären. Ich sage jetzt auch nicht, dass Kajubi unbedingt der Megatreter ist. Das würde ich ihm gar nicht unterstellen. Das ist vielleicht auch eine unglückliche Szene, ganz klar. Nichtsdestotrotz ist das rot. So,
Jetzt zu Maxi Arnold kann ich wenigstens sagen, wie sich dann der Schiedsrichter danach geäußert hat, war es dann super dämlich, weil anscheinend nicht der Videoschiedsrichter sich gemeldet hat, sondern der Schiedsrichter gefragt hat, ob er jetzt statt gelb rot geben darf.
Er darf sich ja, glaube ich, auch nochmal vergewissern, so wie, ja. Aber so oder so darf sich diese Szene halt angeguckt werden, und dass nicht mal das passiert ist, ob man danach nochmal auf rot entscheidet, ist die zweite Sache. Die erste Sache ist, dass man sich das überhaupt mal anguckt, und das ist nicht mal geschehen. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie fragwürdig, weil diese Schiedsrichterauslegung beim Videoschiedsrichter so unglaublich schwammig ist. Naja, gut, wie gesagt, dahinter darf sich Hertha ja eigentlich nicht verstecken bei so einer Leistung.
Ja gut, also es gab insgesamt 3 strittige Szenen, und 2 hätte der Videobeweis eingreifen können und hat nicht eingegriffen. Übers ganze Spiel gab es, glaube ich, keinen Videobeweis, und die dritte strittige Szene, kann man eventuell später noch drauf kommen, habe ich jetzt leider auch keine Wiederholung gesehen. Das war das, wo Augsburg eventuell einen Vorteil hatte und Max dann auf Finn Bogason ablegt und Finn Bogason dann relativ frei ist und dann schon abgepfiffen ist.
Ah, okay.
Und ihn dann über Jahrstein drüber lupft, aber Jahrstein geht schon gar nicht mehr hin, also man weiß nicht, ob er den vielleicht noch gekriegt hätte, aber
war auch okay, ist mir jetzt tatsächlich gar nicht mehr so präsent, aber gut, einem Augsburger ist so eine Szene natürlich präsenter. Die andere Szene meinst du ist wahrscheinlich dann mit Selke und Hinteregger, ne?
Genau, den Elfmeter,
ja.
Kann Elfmeter anscheinend.
Für mich tatsächlich ist es keiner.
Okay.
Die Kommentatoren in der Zusammenfassung haben auch gesagt, das kann man geben. Hätte mich natürlich nicht beschwert, aber ich jetzt selbst als Hertha-Fan würde sagen, also den wollte Selke auch, weil er bewusst den Laufweg von Hinteregger kreuzt, weil er weiß, dass er dann in diesen Körperkontakt kommt, und Hinteregger kann sich ja nicht in Luft auflösen. Und wenn du diesen Zweikampf als Elfmeter pfeifst, dann glaube ich, wissen Abwehrspieler ab sofort überhaupt nicht mehr, wie sie halt Zweikämpfe im Strafraum zu führen haben.
Ich habe es jetzt halt auch bloß auf der anderen Seite vom Stadion gesehen, deswegen.
Mhm.
Ganz schwierig. Gut, ich habe eine Wiederholung gesehen, wo dann auch der Sprecher gesagt hat, kann, aber ich fand es jetzt nicht so offensichtlich, weil er eben nicht ihm nicht das Bein stellt, sondern halt sich reinwirft gegen ihn mit vollem Körpereinsatz. Also ja. Okay. Ja, apropos Fehlentscheidungen, können wir gleich mal in die Spielszenen dann noch reingehen. Das ging ja schon recht früh dann los für uns mit der ersten Chance über Kayubi, wo glaube ich, ein Hartana sich dann den Ball stibitzen lässt.
Ja, Langkampf. Einer der Ex-Augsburger, wobei mittlerweile haben wir nach Luke haben wir die ja eigentlich relativ, sind wir die ja losgeworden mit Hegeler und Jeng und so. Die haben wir jetzt ja nicht mehr. Aber ja, Langkamp, der sich seit Wochen in einer miserablen Form befindet, den man nicht mehr wiedererkennt, weil er sowas auch noch nie hatte. Das sah ganz schlecht aus, auch wenn tatsächlich der Pass vorher von Mittelstädt ihn auch schon in Bedrängnis bringt, dann haut er ihn halt raus oder so, aber das sah überhaupt nicht gut aus.
Genau, und dann sah was anderes nicht gut aus. Kayubi musste sich dann entscheiden, ob er selber abschließt oder auf den super freistehenden Finn Bogason ablegt und entschied sich dann für einen Abschluss, der dann doch nicht wirklich zu einem Torerfolg gebracht hat und ja. Finn Bogason war dann ziemlich sauer.
Jahrstein natürlich aber gut reagiert von Jahrstein, genau.
Ja.
Aber ja, hätte ich wohl auch als Augsburger, hätte ich mich wahrscheinlich auch aufgeregt, dass er da nicht rüberlegt. Er hat es ja gut gemacht.
Genau, dann ging es ja schon weiter, dann war glaube ich Kuh relativ frei und trifft den Ball aber dann bloß mit dem Schienbein am Tor
vorbei. Mhm. Nach dem Freistoß da, nach diesem Gewusel, wo der Ball nochmal reingelupft wird, ne?
Genau.
Ja.
Und dann habe ich mir sogar aufgeschrieben, es gab sogar eine gute Chance dann, sogar von Langkamp in der 22.
Oh ja, ja, also da segelt ja der Freistoß durch den Strafraum, alle fliegen vorbei. Ja, und Langkamp zeigt einfach, dass er kein Stürmer ist. Fairerweise, der nimmt noch mit einem schwachen Fuß, aber dass Langkamp in ca. 110 Spielen für Hertha erst ein Tor geschossen hat, ist Indiz dafür, dass er das einfach nicht gut kann. Das hat er in der Szene wieder bewiesen. Also hätte er jetzt ein Selke gestanden, hätte es wahrscheinlich ein Tor für Hertha gegeben.
Ja. Was ich so, wenn ich auch meine Zettel so durchschaue, was mir auch so aufgefallen ist, was auf jeden Fall gut war bei Hertha, dass sie Max bis auf ein paar Szenen eigentlich ziemlich gut im Griff hatten und dass das meiste eigentlich eher über die rechte Seite von uns kam, über Heller.
Ja, der war echt aktiv. Naja, er brilliert natürlich auch mit seiner Schnelligkeit. Damit hat er auch schon, als er bei Darmstadt war, war er eigentlich immer der einzige Spieler, der Hertha wirklich gefährlich werden konnte von Darmstadt, weil er einfach brutal schnell ist und auch diese kleinen Tippelschritte, eng am Ball. Das ist nie einfach. Ich glaube, er ist einfach viel zu verspielt und verschludert viele Aktionen selbst. Aber er hatte ja auch eine gute Chance, wo er den Ball quasi nicht richtig trifft und er dadurch erst richtig gefährlich wird. Ja, aber klar, Heller war in dem Spiel schon aktiv. Das muss man dann sagen. War ja auch Ersatz, ne? Für wen?
Für Erik Thomi, der sich dann gegen Mainz dann verletzt hat.
Aber ich finde schon, also aus Augsburger Sicht, dass er seine Chance genutzt hat.
Ja, also ich fand ihn auf jeden Fall sehr, sehr aktiv. Hat auf jeden Fall immer wieder viele Flanken geschlagen. Und eben die eine Szene, wo er dann die Latte trifft. Framberger, der dann Opare jetzt dann ersetzt hat, der gelb gesperrt war, hat er auch ein paar schöne Flanken reingeschlagen, eben auch zum Beispiel jetzt die, wo Heller dann die Latte trifft.
Genau. Wo Jahrstein übrigens ja auch noch dran war. Also den hält Jahrstein wiederum gut und ihr kriegt daraufhin keine Ecke. Das war tatsächlich eine Fehlentscheidung.
Ja. Auch eine der wenigen Szenen, wo ich mich dann wirklich aufgeregt habe.
Mhm.
Weil ich es wenigstens dann gesehen habe aus der Nähe, aber naja.
Ja, TV-Bilder, da hatten wir auf der Couch auch keine Wiederholung gebraucht, um zu sagen, den hat Jahrstein aber noch mit den Fingerspitzen berührt. Nun gut, ist tatsächlich ja ärgerlich, weil man in dem Spiel ja gesehen hat, dass Augsburg auch durch Standards sehr gefährlich wird.
Ja, vor allem auch, wenn ihr Standards hattet. Also ich glaube, danach war da nochmal so ein, hattet ihr eigentlich so eine Chance und Hitz nimmt den Ball dann auf und wirft den dann auf Heller, Finnburger. Kombiniert dann noch mit Finn Bogason und Gregoric, trifft ihn dann auch wieder nicht richtig aufs Tor.
Ja, Gregoric hatte einen eher schwarzen Tag, das stimmt.
Ja, weil dann war nämlich dann Halbzeit und dann hatte er gleich wieder eine Chance und da war dann sogar die Hertha recht stark mit Rekik, der dann noch in letzter Minute das noch ablockt, dass er den aus der Drehung reinmacht ins Netz.
Das stimmt. Ja, also da ist Rekik auch gut drin. Also Schüsse ablocken, da dürfte er mit einer der Besten in der Liga sein. Das schafft er schon immer ganz gut, sich da in Schüsse reinzuwuchten.
Ja, und dann gab es sogar nochmal die nächste Chance für die Hertha durch den eingewechselten S-Wein, der aber leider dann nicht genügend, oder was heißt leider, glücklicherweise nicht genügend Zunder hinter den Ball gebracht hat.
War auch ganz schwierig. Also es war ein guter Angriff und Ibišević oder Selke, ich glaube es war Selke, sieht auch die Lücke gut, wo er Esswein schicken kann. Das Problem ist, Esswein ist dann der Einzige bei Hertha vorne drin und muss schießen aus dem Winkel, wo du sagst, ey, also da musst du den Ball wirklich unglaublich gut treffen, damit der reingeht aus so spitzen Winkel. Ja, er hat es halt versucht, war okay. Und man muss ja auch sagen, dass Esswein tatsächlich auch echt Schwung gebracht hat und ja auch für den Ausgleich eminent wichtig war nachher. Also der hat seiner alten Liebe auf jeden Fall gezeigt.
Ja, und danach war, glaube ich, vielleicht noch eine Eckenszene von Augsburg und dann die was heißt entscheidende, also die Ecke, die wenigstens das 1:0 für uns gebracht hat.
Ja, ja.
Wie hast du das gesehen? Warst du dann auch schon konsterniert, oder?
Also erstmal muss man sagen, dass wir uns auch schon davor aufgeregt haben, weil eben bei der ersten Ecke, die quasi zu dieser Ecke führt, war Kajubi mega frei bei seinem Kopfball und Jahrstein reagiert noch sehr gut, ist unten im linken Eck recht schnell. Und die darauffolgende Ecke ist halt die, die zum 1:0 führt und schon wieder ist Kajubi komplett frei im Rückraum. Und genau das ist uns aber auch quasi gegen Frankfurt im Spiel davor um die Ohren geflogen, dass wir den Rückraum nicht gedeckt haben. Da haben wir auch den Ausgleich von Frankfurt, von Marius Wolf haben wir bekommen, weil wir den Rückraum nicht gedeckt haben. Und im Spiel darauf machen wir genau denselben Fehler, genau bei dem Spieler, der vorher so auffällig war. Das werde ich nie verstehen. Und Jahrstein sieht bei der Szene tatsächlich auch nicht gut aus, weil er rauskommt und den Ball aber nur leicht weg drückt. Und wenn Torwart rauskommt, die alte Regel kennen wir, dann muss er ihn haben. Und er hat nicht, so geht der Ball zu Kajubi, der trifft natürlich aber auch sehr, sehr gut danach.
Ja. Ja, Stands einziger Fehler in dem Spiel vielleicht. Und ja, wäre vielleicht noch fatal gewesen. Ja. Wenn Gregoritsch oder so, dann der danach nochmal eine Chance hatte, den mal nochmal endgültig reinmacht.
Das war in der 82. Minute, weiß ich noch sehr gut. Das war auch ein sehr gut vorgetragener Angriff von Augsburg, schnell und direkt gespielt. Und ich weiß gar nicht, wer die volle Vorlage gespielt hat. War das Heller? Weiß ich nicht genau. Kam auf jeden Fall
von Heller dann schon langsam mal drunten.
Dann war es wahrscheinlich Cordova. Übrigens eine schöne Frisur. Ich finde es sehr schade, dass der die Haare nicht mehr blondiert hat. Das nimmt dem Ganzen natürlich Pep, aber gut. Und dann Gregoritsch schiebt ihn links ans Tornetz. Da habe ich schon gesagt, wenn sich, also ich habe es nur gedacht, weil Hertha so schlecht gespielt hat, dass man sich das gar nicht getraut zu sagen, aber 82. Minute, Augsburg kann den Sack zumachen, tut's aber nicht, wenn sich das nicht mal rächt, weil die Mechanik im Fußball kennen wir nun mal alle. Wenn du den Sack nicht zumachst, dann wirst du oft dafür bestraft.
Ja, dann war es dann auch tatsächlich so.
Ja.
In der Nachspielzeit. Schiedsrichter hat danach gar nicht mehr angepfiffen. Und Esswein und Langkamp mitbeteiligt.
Richtig, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Nach einer Ecke kommt der Ball wieder raus, dann schlägst du die Flanke rein. Langkamp köpft in die Mitte und der eingewechselte Kalou macht ein Eis kalt, steht da, wo so ein 32-jähriger Stürmer nun mal steht mit seiner Erfahrung. Und hat mich für ihn auch gefreut, weil er in den letzten Wochen, also er ist ja generell ein Spieler, der bei Fans einen sehr schweren Stand hat wegen seiner Körpersprache. Und in den letzten Wochen hat er auch gar nicht mehr gespielt, da wurde er vom Mittelfeld auf dem linken Flügel verdrängt. Wird das erste Mal wieder eingewechselt nach 3 Spielen oder so und macht dann gleich den Ausgleich. Das muss man ja sagen, da hat er seine Chance auf jeden Fall genutzt. Wie gesagt, ich habe mich im ersten Moment überhaupt nicht gefreut. Klar, ein bisschen erleichtert ist man, aber grundsätzlich war man dann auch so leer nach dem Spiel, dass man sich da erstmal nicht gefreut hat. Aber klar, am Ende in 3 Wochen sagt man wahrscheinlich gut, dass wir den Punkt noch geholt haben.
Ja, aus Augsburger Sicht natürlich auch ärgerlich, der eingewechselte Khedira stand dann schon neben Kalou, aber eben nicht zwischen ihm und dem Ball, sondern zwischen ihm und dem Tor, und dann aus der Drehung den noch abzuwehren als Feldspieler ist natürlich dann schwierig. Hinteregger war dann auch zu weit weg und Titz kann auch nichts mehr machen, also blöde Szene dann am Ende.
Ja, aber das ist tatsächlich, Hertha hat in dieser Saison viele Spiele, wo man besser war als der Gegner und sich dann halt noch die Butter vom Brot hat nehmen lassen. Und das war das erste Spiel, wo man es mal andersrum gemacht hat. Das ist vielleicht das einzig Positive, was man aus dem Spiel ziehen kann, dass Hertha es jetzt einfach mal so gemacht hat wie seine Gegner. Und zumal, also hast du wirklich geglaubt, dass zwischen Hertha und Augsburg es mal einen Sieger geben wird? Also das ist ja hochnaiv. Muss man ja sagen, auch mit dem 3:0-Tipp, den du da bei meinem Sportradio rausgelassen hast, hast du es natürlich auch provoziert. Ich habe übrigens ja bei meinem Sportradio 2:1 getippt für Augsburg, hab dann aber bei Kicktipp einen Tag später gedacht, weiß ich nicht.
Du hast doch umgedreht in der Sendung, nachdem ich 3:0 getippt habe.
Ja, ich habe bei Kicktipp dann habe ich 1:1 getippt. Also mein zweiter Tipp war richtig.
Oh Mann. Naja, dann ziehen wir gleich noch das Fazit. Machen wir kurz die Pause. Bis gleich.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag auf meinsportradio.de.
Da sind wir wieder bei Auf die Zirbelnuss, den FCA-Podcast bei meinsportradio.de. Ja gut, also wir hätten theoretisch 3:0 gewinnen können.
Ja, absolut, gar keine Frage.
Und da könnte sich die Hertha eigentlich nicht beschweren. So müssen wir uns beschweren. Über uns selber. Also man kann es auf jeden Fall nicht am Schiedsrichter festmachen irgendwie. Auch wenn es die eine Szene gegeben hat, aber du hast so viele Chancen. Also du musst ihn schon irgendwann mal reinwuchten. Und ja, gut, es hat jetzt... vor den 2 Siegen, die wir jetzt davor hatten, schon immer so ein bisschen gefehlt, das Spielglück. Jetzt war es mal wieder nicht dabei, aber also ist, glaube ich, aus Augsburger Sicht trotzdem gut, dass sie sich so viele Chancen erarbeiten, weil irgendwann machst du ihn ja dann trotzdem. Und wenn keine Chancen hast, musst du dann wirklich verdammt viel Dusel haben, dass dann der Gegner dir nicht genügend hinten reingedrückt hat. Also
ja, ja.
Wie geht's jetzt weiter für die Hertha?
Ja, wir spielen jetzt übermorgen ist es ja. Übermorgen spielen wir zu Hause gegen Hannover 96. Und dann spielen wir noch am Sonntag in Leipzig. Also das wird ein krönender Hinrundenabschluss. Also Dardai hatte aus den letzten 3 Spielen 4 Punkte gefordert. Was heißt, dass wir wohl zu Hause gegen Hannover gewinnen müssten, da in Leipzig das denn doch sich eher schwierig gestalten könnte. Ja, also wenn du dann mit 21 Punkten aus der Hinrunde rausgehst, dann kannst du ja nicht zufrieden sein. Dafür war die Spielweise in vielen Spielen einfach zu schlecht. Aber du kannst beruhigt an die Winterpause gehen. Verlierst du allerdings beide Spiele oder holst jetzt nur noch einen Punkt und gehst mit 19 Punkten raus, musst du dir schon Sorgen machen, weil jetzt halt Freiburg und auch Bremen gewonnen haben, Bremen sowieso auf dem aufsteigenden Ast ist, das ist da unten richtig dünn. Also wir haben jetzt nur 3 Punkte Abstand auf dem Tabellen 16.
Okay. Und wie ist das Credo nach dem Europapokal aus? War es wert, den Wettbewerb mitzuspielen, oder?
Also nehmen wir die Stimmen von Dardai und Preetz, dann war es das auf jeden Fall, weil über diesen Wettbewerb sich sehr viele junge Spieler empfohlen haben. Ohne den internationalen Wettbewerb hätte ich Maxi Mittelstädt nicht so in den Fokus spielen können. Ohne den Wettbewerb hätten wir mit Arne Meyer nicht unser vereinsinternes größtes Talent fördern können. Auch ein Jordan Porunariga konnte dort Erfahrung sammeln. Palko Dardai, der Sohn von Paul Dardai, hat da seine Anfänge gemacht, hat sich auf sich aufmerksam gemacht. Jonathan Klinsmann. Also für diese Spieler war es auf jeden Fall gut. Gar keine Frage. Es hat auch einen André Duda zurückgebracht, der dort seine Spiele bringen durfte, nachdem er letztes Jahr ein komplettes Jahr eigentlich verletzt war. Andererseits darfst du in so einer Gruppe mit Lugansk, Östersund und Bilbao niemals Letzter werden. So. Für uns war es auch klar, Bilbao ist natürlich so der dominante Part in dieser Gruppe, aber du musst zwangsläufig Zweiter werden. Hertha hat in den Hinspielen von gegen Lugansk und Östersund verspielt, weil man da beide Spiele verloren hat. Und es ist schon sehr enttäuschend, gar keine Frage, man hat sich da mehr vorgestellt. Andererseits, wenn man sieht, welche Probleme die Mannschaft eventuell jetzt auch bekommt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich jetzt ab jetzt wieder eine Woche auf den Gegner vorbereiten zu können. Und ja, also für mich persönlich, ich war in Bilbao, ich habe das Spiel mitgenommen und allein deswegen war es ja eigentlich schon, war es eigentlich das wert, weil auch wenn das Spiel mit dem Ergebnis und dem darauf folgenden Europa League aus natürlich nicht so schön war, war die Erfahrung, so eine Reise mitzumachen und eine Stadt wie Bilbao kennenzulernen, den Verein besser kennenzulernen, das Stadion zu besuchen, war es auf jeden Fall wert. So, und deswegen bin ich da schon für dankbar, auch wenn es nicht den gewünschten Ausgang bekommen hat.
Okay. Ja, also Bilbao war auf jeden Fall auch für mich ein Riesenerlebnis und der Wettbewerb ist trotz, liegt mir sehr am Herzen, aber mal schauen, ob es für uns diese Saison reicht.
Ja, gut, also nachdem euch jeder auf den 18. getippt hat, seid ihr wahrscheinlich auch froh, wenn es am Ende einfach ein gesicherter 10. Platz wird oder so. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr in Augsburg langsam freidreht, weil es aktuell so gut läuft. Ich denke schon, dass ihr da sehr bodenständig seid, weil ihr auch wisst, wie es in den letzten Jahren dann auch wieder lief.
Ja, also ich habe auf jeden Fall am Vormittag, am Sonntag noch oder am Mittag das Köln gegen Freiburg angeschaut und Köln die Daumen gedrückt, weil ja Freiburg dann vielleicht noch von hinten kommen kann. Also das habe ich
ja aber das ist aber das ist wollte gerade sagen, das ist ja wahrscheinlich dann auch die richtige Denke. Also so wird euch auf jeden, so könnt ihr auf jeden Fall von der Saison nicht mehr enttäuscht werden, würde ich sagen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, gut, es sind berühmte Sätze, die ja nachher um die Ohren gehauen werden, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Augsburg dieses Jahr nochmal richtig tief ausrutscht und hinten reinrutscht, weil mir die Mannschaft dafür zu gefestigt vorkommt. Und wenn du im Winter eventuell auch so ein paar aus dem Kader verkaufen kannst, die ja aktuell überhaupt nicht spielen, ihr habt ja einen unfassbar großen Kader. Das wird der Mannschaft wahrscheinlich jetzt auch wieder gut tun, weil sich der Trainer dann noch mehr auf die etablierten Spieler konzentrieren kann. Ich weiß nicht, habt ihr großartige Verletzungssorgen aktuell, die in der Rückrunde wiederkommen?
Es ist jetzt bloß wieder Tomi letzte Woche gewesen und die anderen sind jetzt alle wieder zurückgekommen. Also wir haben sehr viel Glück aktuell mit den Verletzungen, wie es gerade läuft. Und ich klopfe hier daheim auf Holz, dass es so bleibt.
Aber war ja letztes Jahr ein großes Problem, ne? Als euch fast alles weggebrochen ist.
Ja, deswegen ist der Kader ist erstens wegen der Europapokalsaison und zweitens wegen der letzten Saison mit den vielen Verletzten so aufgebläht, weil wir ja auch jetzt erst so mit den jungen Spielern erst genügend Bundesliga-reife Jugendspieler haben, dass man jetzt vielleicht ausdünnen könnte. Und wenn es dann wieder hart auf hart kommt, wieder mit Jugend zu ergänzen. Und das ging ja auch irgendwie nicht. Ja. Deswegen haben wir ja noch einen klassischen Hertaner, den Janka.
Ihr habt zwei klassische Hertaner mit Goiko Katscha noch.
Ach so, stimmt, den haben wir auch noch.
Also Goiko Katscha ist eine absolute Legende in Berlin und das meine ich gar nicht mal ironisch. Also der hat bei uns damals unter Favre, der kam aus dem Nichts, der kam aus Novi Sad. Wir haben irgendwie 3,5 Millionen für den gezahlt oder so und alle dachten, wer? Und für die damaligen Verhältnisse, also 2008 ist das ja richtig viel Geld gewesen. Das sind ja heutzutage wahrscheinlich 8 Millionen. Und der hat eine so geniale Saison damals gespielt, auch als Distanzschütze unglaublich genial gewesen und unglaublich sympathisch auch, das kam noch dazu. So, der hat sich hier in Berlin nach nur 2 Jahren komplett ins Herz gespielt. Janka, muss ich sagen, haben wir alle immer sehr geschätzt. Also Django ist ein sehr geschätzter Spieler hier gewesen, weil er oft Ewigkeiten nicht gespielt hat. Ihr kennt das jetzt wahrscheinlich bei ihm auch. Und der hat nie gemeckert, ist ein sehr positiver Typ. Und ja, also wenn er gebraucht wird, dann liefert er auch zu dieser Arbeit ab. Und Dementsprechend kann ich über die beiden Spieler nur Positives sagen. Ich meine, ihr hattet mit Andi Ottel noch einen ganz anderen Kandidaten von Hertha. Ihr wart, glaube ich, auch seine allerletzte Station, kann das sein? Seitdem, der ist ja mittlerweile Spielerberater oder so. Der hat ja aufgehört.
Ja, der FCA zahlt sogar noch Geld an ihn.
Echt? Ei, 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 ei. Das ist übel. Aber ja, und ich habe letztens einfach mal aus Interesse geguckt. Ich glaube, Katscha hat bei euch gefühlt auch erst 50 Minuten in der Saison gespielt. Weiß ich nicht, ob sich da einige Spieler nicht im Winter sagen, da gucken wir uns nochmal andersweitig um. Auch ein Leitner und Co.
Ja, also beim Leitner weiß ich es nicht. Der weiß gar nicht, wer den noch haben will mittlerweile, nachdem er. Also das war so ein Augsburger Versuch. Kann nicht
Neustart in zweiter Liga.
Ja, im Endeffekt ist es seine letzte Chance gewesen, dass er erstklassigen Profifußball spielt. Der kann höchstens noch zweite Liga spielen. Wenn er jetzt, er war davor bei Stuttgart, Dortmund und Lazio, hat sich nicht durchgesetzt. Ja, die einzige erfolgreiche Station war bei uns, wo wir in die Bundesliga aufgestiegen sind, und das sind auch schon über 7 Jahre her. Also.
Ja, ist so ein klassisches ewiges Talent, ne?
Ja.
Also, ja, aber ich muss sagen, ich hab so viel Hochachtung vor dem, was in Augsburg diese Saison passiert, weil ich auch einer derjenigen war, der sie auf den 18. Tabellenplatz getippt hat. Vor allem, weil erstmal sah ich den Kader halt als Problem, und ich habe gedacht, dass euch diese Abgänge von eigentlich etablierten Spielern wie Verhaag und Bovadia wehtun werden, weil dann einfach kein festes Gebilde mehr da ist. Aber ich habe das Gefühl, das hat die Mannschaft fast befreit. Also, weil dann eben Spieler wie Opare und sonst wer sich zeigen konnten, das finde ich echt spannend. Und ich muss sagen, da bin ich auch ganz ehrlich, ich hatte in der letzten Saison keine hohe Meinung von Manuel Baum. Also ich fand, seine Körpersprache war katastrophal dafür, dass er da die Mannschaft aus dem Abstiegskampf befreien muss und eigentlich irgendwie immer wirkt, als wüsste er selber nicht so genau, warum er da jetzt steht. Aber der Mann weiß anscheinend absolut, was er will und hat einen klaren Plan. Also ich finde das schon, ihr seid die absolute Überraschung der Saison, auch wenn es bei Frankfurt und Co. gut läuft, das hätte wirklich keiner voraussehen können.
Also man muss bei Baum sagen, der hat letzte Saison sehr viel dazulernen müssen. Hat er auch selber gesagt, dass er hatte seine eigene Idee und hat dann gemerkt, dass wenn die Spieler das nicht mitgehen oder die Spieler nicht passen zu der Idee, dann steigst du eigentlich ab, und eigentlich sind wir fast abgestiegen. Wir haben wirklich.
Ich kann mich noch sehr gut an das Spiel in der 30. Spieltag oder so bei uns im Olympiastadion. Wir haben 2-0 gewonnen. Ich habe selten eine so leere Leistung gesehen, und ich dachte wirklich nach dem Spiel, okay, Augsburg ist abgestiegen. Diese Mannschaft ist komplett tot. So, und dann noch den Turnaround zu schaffen, das ist schon echt beachtlich. Ich habe euch nach dem Spiel keine Chance mehr zugerechnet.
Ich auch nicht, weil das war, ich habe danach sehr schlecht geschlafen, weil das war diese verdammte englische Woche mit dem Klatsche gegen Bayern, Klatsche gegen Ingolstadt, die vielleicht rangekommen wären eigentlich. Und dann als drittes Spiel eben noch das Spiel gegen die Hertha, wo dann denkst, ja, also gut, du warst eh schon der Tiefschlag gegen Ingolstadt, und dann Hertha nochmal abgewatscht, und ja, okay, das war's. Jetzt rutscht mal hinten runter.
Ja. Ja, und dann gibt man im Sommer Chor, Bobadilla, Verhaag, Altintop und Feulner mehr oder weniger ab. Gut, Feulner hat jetzt den sogar verletzungsbedingt kaum gespielt, und dann dachte ich, okay, irgendwie, weiß ich nicht, also als Außenstehender hat man das alles irgendwie sehr skeptisch wahrgenommen.
Ja,
also zumal ja auch diese Transfers wie Heller, Cordova, Rani Khedira sehr eigenartig wirken. Hülsenbrei Gregorisch hat man noch gesagt, ja, das kann funktionieren, aber 5,5 Millionen ist auch schon wieder happig.
Für einen HSV-Spieler,
der ja, man muss ja auch sagen, klar, alle lachen jetzt über den HSV, haha, wie konnte er den gehen lassen? Aber ich habe selber ein paar HSV-Spiele gesehen, auch im Stadion in Hamburg, und der hat nie so gut funktioniert unter Gisdol, wie er es bei euch tut. Also das System war da einfach nicht für ihn geschaffen. Der hat da mal auf der Außen gespielt, mal Sturmzentrum und Pieper. Das hat alles nicht gewirkt. Und irgendwie, also wahrscheinlich war das echt so ein Spieler, wo Baum genau wusste, was er mit dem machen will.
Ja. Der ist genauso Verhaag. hat dann auch Günther Klein geschrieben, ja, es ist gut, dass der Standgeiger weg ist. Und man sieht es jetzt auch, es ist einfach jetzt mehr Tempo im Spiel. Bei Bobadilla tut es mir wirklich sehr leid, weil man natürlich extrem geile Spiele mit dem hatte. Aber irgendwie war der auch Gift für die Mannschaft, weil er so viel Extrawürste vom Verein bekommen hat. Und offensichtlich passt jetzt alles aktuell noch.
Ja, absolut. Also ich finde auch Philipp Max ist die Entdeckung der Saison so. Ich hatte letztes Jahr, also dann hat er ja nicht wenig Spiele für euch gemacht, auch über 20 oder so. Ich fand, der wirkte komplett überfordert mit der ersten Liga. Ich dachte, yo, das ist ein Spieler, der ist wahrscheinlich eine richtig gute Zweitligamannschaft, ist der wahrscheinlich echt okay. Aber das erste Liga ist zu viel für ihn. Das war ein zu großer Sprung von Karlsruhe, kam er? Also ist das so? Das hätte ja auch keiner ahnen können, dass der jetzt so gut ist. Also verrückt. Und dass der Schafilidis auch so verdrängt. Klar, Schafilidis hat es mit seinem HSV und Schalke-Gedenkel, was er da ja irgendwie hatte, wahrscheinlich sich selbst ein bisschen versaut. Aber dass der einfach jetzt gar nicht mehr spielt, nachdem er so gefragt war, das ist schon ordentlich.
Ja, auf jeden Fall. Und aber da ist jetzt wieder so das Problem. Also ich sehe jetzt, die Saison kriegen wir auf jeden Fall gut über die Runden. Ich glaube nicht, dass wir, wenn ich glaube nochmal auf Holz, nicht mit Abstieg zu tun haben. Aber ich denke, in der Sommerpause wird es dann auch kritisch, weil Hitz wird dann gehen, weil Vertrag läuft aus. Und bei so Leuten wie Max und Paare und so weiter ist halt einfach so, dass die Saison weckt dann schon Begehrlichkeiten, dass die dann natürlich
gefragt sind. Besonders was Außenverteidiger angeht, ne? Die sind ja wirklich sehr gefragt und Opares Vertrag läuft ja aus. Ich habe irgendwie mal gelesen, dass es ja durchaus Überlegungen gibt, ihm eventuell schon im Winter gehen zu lassen, um noch Geld zu bekommen. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so passieren wird, aber so habe ich es, glaube ich, zum Beispiel auch im Kicker gelesen. Philipp Max, deutscher Linksverteidiger, da kriegst du wahrscheinlich echt viel Geld.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, ob du Schafilidis dann irgendwie nochmal ins Ziel kommst oder der sich danach aussagt, okay, tschüss. Und dann hast du ja noch diesen Kilian Jakob wahrscheinlich, der dafür schon wieder da ist. Ja. Also ja. Hat schon Hand und Fuß.
Also ich glaube, der Plan ist trotzdem jetzt Stafelidis hoffentlich jetzt im Winter gehen zu lassen und sich dann jetzt von, Erzgebirge Aue war es, glaube ich, so einen französischen linken Verteidiger zu holen.
Von Erzgebirge Aue, ne?
Und den aufzubauen. Und dann im Sommer eben quasi Max vielleicht gehen zu lassen. Oder Max nochmal eine Saison zu zwingen. Weil er hat einen ziemlich langfristigen Vertrag jetzt erst unterschrieben im Sommer. Mhm. Aber wenn Liverpool im Sommer kommt, was willst du da machen? Also
ja,
vor allem, es ist ja noch möglich, dass er WM spielt. Also keine Ahnung, wie Jogi Löw tickt, aber eigentlich linker Außenverteidiger, Deutscher. er hat ja die meisten Flanken in den Strafraum und die meisten Vorlagen.
Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, Aue hat zumindest keinen französischen Verteidiger.
Okay, dann ich muss nochmal schnell schauen. Einen Moment. Rödel. Wien, Wiesbaden? Oh Gott, ich weiß es auch nicht mehr. Es war auf jeden Fall irgend so ein Drittliga-Club.
Ach, Drittliga. Aue ist ja Zweitliga.
Ah, okay.
Dann weiß ich sogar, wen ihr meint. Aber ich glaube, der ist nicht kein Franzose, oder? Ach doch, dieser Guillaume Gross.
Ne? Genau.
22, Franzose.
Genau.
Okay, dritte Liga, erste Liga ist natürlich ein Sprung, ne?
Ja, aber wenn man sich an André Hahn zurückerinnert,
natürlich
beim FCA auch voll einschlagen. Und
wäre im Sommer fast zu Hertha gekommen.
Ja, ja.
Aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich doch wieder glücklich, dass der Kelch an uns vorbeigegangen ist, weil er hat dann schon viel Geld gekostet und in gewissen Dingen wie Technik ist er dann schon doch limitiert, auch wenn man ihm seinen Willen nie absprechen kann. Und er hat natürlich einen Schuss wie ein Pferd.
Ja, deswegen, also ich hätt mich gefreut, wenn er dann irgendwie so unten durchrutscht, aber wenn dann, sobald der HSV dann mitbietet mit irgendwelchen Kühne-Geld, dann ist natürlich vorbei für uns auch.
Na klar, ja. Also wenn man, während Hertha sich dann dafür Selke holt, dann bin ich nicht böse.
Ja, wie findest du eigentlich Selke? Ich habe letzte Saison hatte ich den in meinem Kickbase-Team und habe deswegen sogar noch ein bisschen Leipzig geschaut und da war er mir ein bisschen zu egoistisch eigentlich.
Bei uns ist er alles andere als egoistisch tatsächlich. Also ich bin begeistert von Selke. Hat in seinen, also wenn du das Augsburg-Spiel wegrechnest, hat er in den 9 Spielen davor 6 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Das nenne ich eingeschlagen. Super Typ, also auch tatsächlich sehr intelligent und wortgewandt, was ja doch eine Seltenheit bei Fußballern sein kann. Und auf dem Feld ackert der wie sonst was. Also das ist ein Mittelstürmer, der 12 Kilometer in einem Spiel läuft, was du sonst nur von zentralen Mittelfeldspielern kennst. Weicht auf die Außen ab, führt jeden Zweikampf, ist oft dafür da, wenn du in der Doppelspitze spielst, Selke, also Ibišević auch mal einen aufzulegen. Ja, also ich finde den richtig gut. Also wenn Hertha jetzt endlich auch vielleicht in der Rückrunde besseren Fußball spielt, kannst du ihn vielleicht selber mal besser in Szene setzen, dann muss er nicht so viel selber kämpfen für, und fighten fürs Team. Aber grundsätzlich muss ich sagen, war das ein absoluter Top-Transfer bis jetzt. Also ist natürlich mit seiner Größe auch bei Standards gefährlich, ist ein Schrank, das heißt, der kann auch Bälle festmachen. Und das ist schon brutale Qualität, die man dazu gewonnen hat, zumal er auch erst 22 ist und man mit Ibišević einen 33-jährigen Stürmer hat und da langfristig halt für eine Ablöse sorgen muss. Und die hat man sich mit Selke auf jeden Fall geschaffen, der wahrscheinlich auch sehr glücklich ist, jetzt wieder volles Vertrauen von dem Trainer zu bekommen nach Leipzig.
Ja, okay. Aber dann frage ich mich ja eigentlich, wenn du so einen guten Stürmer hast, woran hapert es jetzt eigentlich gerade bei der Hertha?
Ja, das ist relativ einfach an allem, was dahinter liegt. Also Hertha hat also arge Defensivprobleme, aber wenn du jetzt wirklich über das Spielerische nach vorne redest, wir können aktuell keinen Spielaufbau betreiben, können das einfach nicht. Du hast es ja in Augsburg gesehen, dass entweder haben wir einen langen Ball gespielt oder wir haben versucht, Spielstaffetten zu spielen. Und spätestens nach 4 Pässen, das hat da auch selbst gesagt, war der Ball wieder bei euch. Das ist katastrophal. Und so kannst du natürlich auch keine Stürmer in Szene setzen. Es fehlt an allem, das Positionsspiel passt nicht, die Gegner, die Spieler wissen nicht, wann sie in gewisse Räume laufen müssen. Die Mannschaft ist einfach brutal verunsichert und ich glaube auch, dass dieses 4-4-2, was wir momentan spielen, kurzfristig gut war, weil du dann halt eben stumpf auf außen spielen konntest und dann in die Mitte flanken. Das hat diesem verunsicherten Team durchaus geholfen. Jetzt aktuell muss man sagen, ist das System eigentlich schon wieder aufgebraucht, weil du zu eindimensional bist. Es immer klar ist, dass du auf die Außen spielen willst und flanken willst. Und auch Augsburg ist defensiv viel zu clever, als dass die das nicht checken würden. Besonders wenn auf der linken Seite, wo du mit Mittelstädt und Plattenhardt zwei reine Linksfüße hast, die sonst nichts können, als die Linie lang zu rennen. Es fehlt wirklich an der Idee davor. Wir können keine wirklichen Impulse setzen, sie sind nicht kreativ genug. Und das ist momentan ein ganz großes Problem. Also man hofft auch immer wieder, dass Duda endlich den Durchbruch schafft, aber der kam von seiner Nationalmannschaft so wieder und war plötzlich komplett kaputt, hat er erzählt. Er konnte nicht länger als 60 Minuten spielen und so einen lässt er dann ja auch nicht von Anfang an spielen, wenn du immer weißt, ja, das ist garantiert ein Wechsel. Und so fehlt uns momentan einfach ein klassischer Spielmacher, beziehungsweise wir haben einfach nicht so wirklich die Offensivabläufe momentan, wie es ein FC Augsburg hat, wo jeder Spieler ganz genau weiß, wann er in welche Räume zu sprinten hat. Das fehlt uns.
Okay. Ja, denkst du, dass es dann trotzdem mit Dardai weitergehen muss, oder?
Ach, was heißt muss? Also ich habe die Trainerfrage bis jetzt nicht aufgemacht. Ich habe klare Forderungen und das ist, dass es nach der Winterpause hundertprozentig besser werden muss, weil dann die Doppelbelastung als Ausrede auch weg ist und du dich eine Woche auf den Gegner vorbereiten kannst. Das muss dann einfach funktionieren. Zumal du momentan wirklich das Spiel Absteigerfußball, also beziehungsweise das Spiel gegen Augsburg war es halt. Und wenn du dir jetzt die Hinrunde nicht gut zu Ende bringst, stehst du richtig unter Druck. Gleichzeitig ist es aber auch die allererste Krise unter Dardai. Und da sofort die Trainerfrage aufzumachen, fände ich sehr opportunistisch. Zumal das dann die sind, die wahrscheinlich die anderen Vereine auslachen, weil sie so schnell den Trainer wechseln. Und bei der ersten Krise sind sie die Ersten, die es schreien. Deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich damit, dass wir mit Preetz jemanden haben, der da auch jetzt nicht sprunghaft handelt und wir ein Vertrauen haben. Das finde ich sehr wichtig. Und ich finde es auch gut, denn Dardai, das darf man nicht vergessen, auch wenn er jetzt tatsächlich schon der zweitdienstälteste Trainer der Liga ist, ist auch ein junger Trainer. So, und er hat das erste Mal in seiner Trainerkarriere eine Doppelbelastung moderieren müssen. Und da muss man ihm jetzt die Chance geben, in Winterpause die Probleme zu analysieren, zu erkennen und es in der nach der Winterpause besser zu machen. Sollte die Rückrunde auch irgendwie laufen, dann muss man sich tatsächlich Fragen stellen, ob er nicht überfordert ist. Aber jetzt sollten wir, glaube ich, noch viele locker durch die Hose atmen.
Ja, vor allem ihr habt ja jetzt ein Glückserlebnis, also so wie man eure Mannschaft dann nach dem Spiel gesehen hat, haben wir sie offensichtlich aufgebaut.
Wenn wir jetzt gegen Hannover gewinnen, schicke ich euch nochmal Grüße. Das war dann wahrscheinlich der Turnaround.
Ja gut, wenn ihr gegen Hannover gewinnt, ist glaube ich auch nicht schlecht für uns. Weil sie uns
das, ja
auch.
Das ist tatsächlich, ja.
Also ich glaube, wenn man so auf die Tabelle schaut, bei den Top-Teams, die so ein bisschen Probleme haben, ist Hannover unser ärgster Konkurrent um diesen einen Abstauber Europapokalplatz, den halt immer eine Überraschungsmannschaft noch mit einsteckt.
Man kann sagen, jetzt kalkulierst du aber doch wieder mit.
Ja, natürlich. Also es war eben so ein schöner Wettbewerb. Also wenn's für uns noch so ein
Problem ich will euch nur ungern enttäuschen, aber ich glaube, das wird nichts, weil die ersten beiden Plätze sind zementiert mit Bayern und Leipzig. Dahinter werden sich Schalke, Gladbach und Leverkusen einreihen. Hoffenheim sehe ich auch weiter, also vor euch. Dortmund wird sich unter Stöger, glaube ich, berappeln und dann wird es im Normalfall zumindest für Europa League reichen. Und das sind dann schon die ersten 7 Plätze. Also, und da ist noch nicht mit einberechnet. Ja, Leverkusen ist das stabilste Team der Liga aktuell. 10 Spiele ungeschlagen.
Okay, verdammt.
Also, und wer weiß, ob nicht Wolfsburg plötzlich jedes Rückrundenspiel wie gegen Gladbach spielt. Ich will euch ja das gar nicht malig reden. Ich würde es euch ja auch gönnen. Aber wie du es schon sagst, wenn jetzt diese ganzen Leistungsträger gehen mit Max und Co. und man dann Europa League spielt und nicht mit diesen Spielern, boah, dann wird es, glaube ich, echt schwierig. Also
ja, das ist halt so.
Das hat ja auch Freiburg erlebt, wo dann Kruse und Caligiuri und so weiter schon gegangen sind, bevor Europa League gespielt wurde. Und die Mannschaft ist daraufhin abgestiegen, weil der Kader einfach zu dünn war.
Ja, es ist, das Einzige, was ich mir halt überlegen könnte, ist, wenn wir Europa League spielen, dass man vielleicht die einen oder anderen noch halten kann, weil sie ja noch langfristige Verträge alle haben und dann sagen kann, okay, ihr könnt euch jetzt noch in der Europa League eine Saison beweisen und dann dürft ihr gehen. Ist, glaube ich, einfacher zu argumentieren als, wir spielen wieder eine Saison gegen den Abstieg.
Da hast du tatsächlich recht, ja, absolut, ja. Also wie gesagt, zumal ich glaube, euer System auf so festen Beinen steht, dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass da viel passiert. Andererseits hat man aber auch gesehen, was passieren kann, wenn Augsburg eben diese Effizienz fehlt, ne? Weil dann reicht es nur für einen Unentschieden gegen desaströse Berliner. Also ja, das ist auch, meine ich auch gar nicht despektierlich, sondern das ist ja nur mal ein Punkt bei euch im System. Ihr müsst ja effizient sein mit diesem System. Und das hat Hertha auch kennengelernt, als wir waren ja letzte Saison die effizienteste Mannschaft der Liga mit Kalou und Ibišević. Und wenn das plötzlich nicht mehr da ist und Ibišević und Kalou sich in dieser Saison in den ersten 10 Spieltagen darum prügeln, wer weniger Tore macht, dann fällt ganz viel weg in so einer Mannschaft.
Ja.
Deswegen klopfe auch ich jetzt mal auf Holz und sage, hoffentlich verletzen sich Finn Bogason und Gregoritsch nicht.
Oh. Ja, gut,
sonst müsst ihr noch Günther Schmidt zurückholen oder so.
Boah. Ja, ich glaube, wir haben mittlerweile bessere Leute in der Jugend als Günther Schmidt.
Das ist übrigens ein guter Freund von einem bei uns, der Hertha Base. Ganz lustig.
Ja, gut. Ich glaube, wir haben sind jetzt sogar noch ein bisschen abgeschweift, aber dafür habe ich jetzt diesmal die Sendung mit einem Gast alleine zu Ende gebracht und bin eigentlich recht froh drüber. wenn man dich verfolgen will, wie findet man dich am besten?
Also auf Twitter @jungerherr1892, wo dieser Name woher stammt. ansonsten findet man uns, Hertha Base, ebenfalls auf Twitter, aber auch auf Facebook und auf unserer Homepage www.herthabase.de. Und wie man das auch von fc.com und Mir San Mir und so weiter kennt, Mir San Mir? Ich glaube, ja. Mir San Rot heißt der, ne? Ja,
Mir San Rot.
Genau. sind wir einfach ein Fanzine, nennt man das heutzutage, glaube ich. Wir sind einfach ein Blog, der sich mit Hertha auseinandersetzt, haben auch selber einen Podcast, der nicht auf mein Sportradio läuft, sondern privat. Und genau, also man findet uns multimedial, wenn man so. Man kann da übrigens auch unseren, der kann, glaube ich, für alle ganz interessant sein, unseren Blog, Tourblog nach Bilbao hören. Also Lukas, unser Podcastmacher, hat quasi immer wieder Soundschnipsel aufgenommen von der An- und Rückreise und dem Stadion und Co. Und daraus hat sich quasi so ein stimmiger Bericht über die Reise ergeben. Kann man sich auf jeden Fall anhören, auch wenn man nicht Herthaner ist, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Bilbao ist immer ein Reisewert und eventuell höre ich sogar rein mit einem traurigen Auge, dass mein schönes Bilbao, das ich noch vermisse. Auf jeden Fall. Ja gut, also mich könnt ihr auf Twitter unter @upster folgen, die Zirbelnuss unter @msrzirbelnuss. Der Kristall könnt ihr auch alles Gute wünschen unter @kristaldo1907. Und auf Facebook könnt ihr auch auf die Zirbelnuss folgen. Und dann sind wir auch wirklich jetzt mal am Ende. Und sage ich dann nur der FCA.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.